Unser lieber Chef und Kickbase-Gründer Anatol Korel spricht in dieser Stammtisch-Episode mit mir, Julia, über seinen Traumberuf als Kind. Natürlich darüber, wie es zur Gründung von Kickbase überhaupt kam, obwohl er bis zu seinem 6. Lebensjahr nichts von Fußball wusste, sondern nur mit Heuballen gespielt hat. Wir sprechen über seine Ambitionen in der Office League nach mittlerweile 13 Jahren Kickbase, darüber, wie er sich die Sommerpause vertreibt und ein paar Fragen von seinen lieben Kollegen, denen widmen wir uns in einer Schnellfragerunde ebenfalls. Wer uns beim Gespräch sehen will, der kann sich das Ganze auch auf YouTube anschauen. Ansonsten kriegt ihr uns hier auf die Ohren. Für Angeltipps bleibt auf jeden Fall dran. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo, Anatol.
Hallo, Julia. Freue mich, hier zu sein.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut, sehr gut.
Ja?
Ja.
Wir haben Donnerstag, bald ist Wochenende. Hast du was geplant?
Tatsächlich, ja. Am Sonntag ist mein Geburtstag.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Ehrlich?
Natürlich.
Guck an.
Ich komme hier nicht unvorbereitet.
Bin gespannt, was da passiert am Sonntag. Am Sonntag wird mein Geburtstag in kleiner Runde gefeiert.
Bist du ein Geburtstagsmensch?
Gar nicht. Also deswegen, ich habe schon kurz überlegt, was ich gerade sage. Also ich feiere eigentlich nie. Ich hasse das. Ich feiere nie meinen Geburtstag. Ich lade nie Freunde ein und sage, hey, lass mal feiern. Ich werde irgendwie ein Jahr älter.
Also ist ja auch nicht wichtig, wer dir gratuliert?
Nee, gar nicht. Tatsächlich nicht. Weil ich bin auch selber jemand, der das tendenziell eher vergisst. Oder ich habe jetzt nicht 17 Leute in meinem Kalender stehen, Geburtstag.
Ich glaube, das ist immer so. Wenn es dir nicht wichtig ist, ist es dir egal.
Genau, so. Ich muss aber sagen, dass jedes Jahr, wenn sich dann Menschen bei mir melden und dann sagen, herzlichen Glückwunsch, bin ich da so, shit, das fühlt sich schon geil an, wenn jemand an dich denkt, ich muss der Person unbedingt beim nächsten Mal auch gratulieren. So. Und dann, ich glaube, vielleicht ist es auch das Alte, je älter man wird, desto anständiger wird man und höflicher und vielleicht irgendwie erwachsener. Ich freue mich immer, wenn man mir gratuliert. Dann denke ich so, irgendwie ist das schön.
Sollte man öfter machen, ja.
Sollte man öfter machen, vor allem sollte man das in den Kalender eintragen und dann entsprechend dran denken. Deswegen mache ich das mehr und mehr, aber um auf den Punkt zurückzukommen, genau, ich bin nur mit meiner Frau, mit meinem frisch geborenen Baby unterwegs und ja, macht nichts Spannendes, also nichts Großes, ein kleiner Tagesausflug.
Es reicht ja auch.
Es reicht.
Du hast ja nämlich ein kleines Christkind bekommen.
Ich habe ein kleines Christkind bekommen.
Wie ist es als Papa?
Sehr schön, 24.12. Ja. Kam sie zur Welt. Ist sehr schön, muss man sagen. Ist anstrengend, aber ist so ein sehr schönes Anstrengend.
Aber Leben 180 Grad auf den Kopf gestellt erstmal, oder?
Nee. Ich glaube 180 Grad.
Für den Papa nicht.
Ja, wahrscheinlich. Ja, guter Punkt, ja. Es ist anders. Es ist aber auch noch vieles gleich so. Ich bin jetzt heute wieder hier im Büro. Ich bin selten im Büro. Man versucht irgendwie mehr daheim zu sein, von zu Hause zu arbeiten. Insofern würde ich nicht sagen, 180 Grad geändert. Also ein paar Sachen sind natürlich komplett neu, so die Verantwortung, das Gefühl zu wissen, hey, wenn du morgens aufwachst und sie lacht dich da an, bist dann so, jo, also wir beide sind jetzt verantwortlich für dich und müssen jetzt irgendwie gucken, dass du was isst und dass du, weiß nicht, wenn wir dich heute Abend auf die Waage legen, dass du genug zugenommen hast und so. Also so ein paar Sachen sind so subtil schon neu und wichtig und schön, aber ja, ich würde nicht sagen, 180 Grad geändert. Und du hast recht, für die Mama auf jeden Fall, für die ist das nochmal extremer.
Für den Papa ist nochmal entspannter.
Ja, für die Papa ist es immer entspannter, vor allem wenn es um Stillen geht und das ist, so, wir dürfen stillen, das klappt ja nicht immer bei
generell
den Müttern leider.
Dein Körper ändert sich ja nicht.
Genau, mein Körper ändert sich nicht. Aber es ist sehr schön, ja. Ich bin sehr happy, es ist eine super, super neue Verantwortung und macht krass, krass, krass viel Spaß, das muss
das
ich sagen.
Das ist doch schön.
Ja, also wenn ihr es alle euch überlegt, nicht überlegen, machen. Es ist wirklich sehr schön. Einfach machen.
Ja, es war ja jetzt dann ein sehr ereignisreiches Jahr, nicht nur privat, sondern eben auch in Kickbase-Sicht. Mhm. Wir haben quasi das größte, nicht quasi, wir haben das größte Rebranding seit Bestehen der App. Mhm. Wie war es jetzt rückblickend? Wir haben nämlich Donnerstag, am Samstag steht der letzte Spieltag an.
Stimmt auch, ja.
Wie war die Saison? Wie lief's? Wie hast du es empfunden?
Ja, wir haben ja zwei Sachen gemacht. Du hast gerade, also genau, wir haben auf der einen Seite vor jetzt fast dann 2 Jahren tatsächlich ein Rebranding gemacht mit neuem Logo und so weiter und vor einem Jahr oder zum Saisonstart das neue Kickbase gelauncht, was ja auf jeden Fall so seit ich irgendwie Kickbase mache und das ist ja jetzt auch schon irgendwie 13 Jahre die größte Änderung, die wir je gelauncht haben. Und man muss auch sagen, auf diesen Launch haben wir auch sehr, sehr lange hingearbeitet. Insofern war das jetzt, ich könnte gar nicht sagen, dass es dieses eine Jahr war und dann ist so von, also es war keine 180-Grad-Wendung auch da, sondern man hat so
für
lange...
Für den Nutzer.
Genau, ja, für den Nutzer 100%. Für uns ist so, wir haben das Update halt schon uns 3 Jahre angeguckt. Ich glaube, ich habe den ersten Entwurf von der neuen Kickbase-Version schon vor 4 Jahren mit einem Mitarbeiter Ehrlich? Gesehen. Ja, das ist. Das ist fast so ein bisschen, weiß ich nicht, wahrscheinlich, keine Ahnung, vergleichbar mit einem Apple iPhone. Ich glaube, die arbeiten jetzt auch schon irgendwie an einer ganz anderen Version. Und wenn das dann gelauncht wird, das iPhone 18, 17, ja. whatever, dann haben die das auch schon 2, 3 Jahre in der Schublade gehabt oder so. Aber ja, es war trotzdem natürlich total aufregend, das zu launchen, weil und egal, wie lange man an so etwas arbeitet, wenn man es dann quasi released an die Öffentlichkeit, ist man natürlich schon trotzdem ja schon stark nervös. Ist es nervös? Ja, man ist auf jeden Fall gespannt. Nervös würde ich es nicht nennen. Man ist sehr gespannt auf die Reaktion.
Wie waren die Reaktionen für dich? Hast du die überhaupt so mitbekommen?
Weil ja, ich voll.
Sag mal, ja, weil wir im Community-Team, ich sag mal, wir kriegen ja ungefiltert immer alles ab.
Auf jeden Fall.
Haben sie ja aber auch an euch eben weitergetragen, wie so die ersten Reaktionen waren nach der Sommerpause. Wie war das für dich? Hast du es erwartet?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man so etwas Großes launcht oder so eine große Veränderung launcht, wäre man dumm, wenn man nicht irgendwie einen Gegenwind erwarten würde. Und wir haben es 1 Jahr später gelauncht, als wir es vorhatten, weil wir es quasi im Vorjahr gab es schon eine Beta, für die man sich hat anmelden können und die User und das User-Feedback, was wir da bekommen haben, war für uns dann Grund genug zu sagen, nee, das ist noch nicht so weit. Wir müssen es noch mal 1 Jahr verschieben. Und das ist keine leichte Entscheidung, ne? Vor allem als Firma guckst du sowas ja an und das ist ja so ein Stück weit dann auch meine Verantwortung, meine Aufgabe zu sagen, boah, können wir mit sowas jetzt 1 Jahr warten? Überspitzt gesagt, was macht die Konkurrenz? Die Konkurrenz schläft nicht. Dann gibt es Konkurrenz, die man vielleicht noch gar nicht kennt das oder noch nicht weiß, dass sie vielleicht kommt. Ne? Also jeden Tag starten neue Unternehmen mit neuen coolen Ideen und übermorgen wacht der nächste Kickbase-Konkurrent auf und denkt sich so, ey, das macht Kickbase nicht gut genug, ich mache es jetzt besser. Und dann launchen die das neue Kickbase, so wie wir damals gedacht haben, Communio ist nicht gut genug, lass uns das mal irgendwie besser machen.
Ja.
Das war der einzige Grund, warum wir Kickbase gegründet haben. Ne? Wäre Communio on top of things, vor allem so, was Mobile angeht, dann hätte ich meinen Mitgründern in die Augen geguckt und hätte gesagt, warum soll man das machen?
Ja.
Das ist doch mega. Mhm. Wir haben da, lass uns, weiß nicht, eine bessere Basketball-App bauen, aber nicht einen besseren Fantasy-Manager. Ja. Insofern, also ich habe erwartet, dass es Gegenwind gibt, weil Veränderung ist immer scheiße. Und ich erlebe das ja selber jeden Tag. Ich habe, weiß nicht, 120 Apps auf meinem Phone. Jeden Tag wirkt irgendeine App komplett neu redesignen. Ich denke mir, sei es jetzt irgendwie meine Banking-App oder so, dann wandert da ein Menü-Item von links nach rechts.
Und man findet erstmal gar nichts mehr.
Es fuckt einen ab. So 3 Wochen später hat man sich schon wieder so dran gewöhnt und ist dann schon so in seinem Flow drin, dass es eigentlich schon wieder egal ist. Insofern, ich habe es erwartet und ich glaube, wir haben da noch nicht so viel Kontakt gehabt. Ich glaube, du warst noch gar nicht da, genau.
Nee.
Insofern habe ich da noch im Vorfeld auch alle Mitarbeiter, ich will nicht sagen, darauf vorbereitet, aber ich habe auf jeden Fall auch gesagt, so Leute, es wird Gegenwind kommen, da führt kein Weg dran vorbei. Aber, und so egoistisch muss man manchmal sein als Firma, ist sozusagen so, hey, wir machen die Änderungen jetzt auch für viele User, die noch kommen werden. Und die werden es vielleicht einfacher verstehen, was wir da gemacht haben, auch wenn es auf den Nacken der Bestandsuser geht, weil die sagen, hey, für uns ist es gerade, du machst für uns gerade das Leben eher schwerer. Aber ja.
Vor allem muss man sagen, es sieht schon viel geiler aus. Also ich bin, würde ich sagen, ein Positivbeispiel. Ich war ja auch noch Nutzer zu der Zeit und habe dann das neue Design gesehen und ich fand es direkt, konnte ich absolut verstehen. Natürlich war es erstmal ungewohnt, aber es sah ja direkt viel besser. Also ich fand schon, es hübscher einfach, so vom Design her. Und
safe. Also es gibt auf jeden Fall eine Komponente, dass man sagt, es sieht wieder moderner aus, weil man muss auch sagen, die Version vor der neuen, das sind ja immer so große Versionsschritte, das war 3.4. irgendwas, dann haben wir quasi auf 4.0.0 quasi abgedatet, deswegen nennen wir es immer so Kickbase Version 3, so als große Version. Da waren zum Teil Screens drin, die waren 10 Jahre alt, die waren quasi schon da, seitdem es Kickbase gibt, zum Beispiel der Einstellungsscreen oder so. Ich denke so, Alter, der war so uralt. Wir haben da einfach seit 10 Jahren nicht mehr dran gearbeitet, erstens. Zweitens, und das ist halt jetzt super nerdy Tech-Talk vielleicht, aber Die Handys entwickeln sich weiter, das Betriebssystem, also iOS oder auf Android oder auf den Google Phones Android, die entwickeln sich weiter und irgendwann sagt dann Apple, hey, deine App ist jetzt 10 Jahre alt, du hast an dem Screen seit 10 Jahren nichts mehr gemacht, das funktioniert so gar nicht mehr. Ah. Also bitte mach das einmal komplett alles neu, sonst kommst du nicht in den App Store und wir schalten deine App ab.
Tatsächlich?
Also, ja, natürlich, du hast im Grunde irgendwo... Apple ist ja und Google, die haben ja eine Plattform, auf die wir unsere App stellen. Und wenn du nicht konform bist mit deren Plattform, sagen die irgendwann so, hey, du hast jetzt noch ein halbes Jahr Zeit, deine App komplett neu zu machen, dann bist du raus, weil wir unterstützen das nicht mehr, was du machst.
Okay, krass.
Und das ist etwas, das kannst du dem User aber nicht erklären. Ein User will dann mal relativ schnell so, hey, gib mir neue Features. Und bist so, ja, shit, aber um dieses neue Feature zu machen, muss ich erstmal mein komplettes Fundament von meinem Haus irgendwie neu machen.
Ja.
Und dann kann ich erst wieder neue Räume reinbauen.
Ja.
Und das ist, was in den letzten 4 Jahren fast passiert ist, dass wir gesagt haben, hey, einmal komplett Abriss, während wir das alte Haus noch quasi im App Store haben, einmal komplett Abriss, komplett neu aufbauen, alle Features, die wir im alten Haus haben, alle Räume sozusagen nochmal neu nachbauen, vielleicht hier und da mal verbessern, das Fenster verschieben, die Tür irgendwie schmieren, dass das alles runterläuft und dann launchen. Und das haben wir letztes Jahr gemacht. Und jetzt kommen wir aber in den Fahrtwind, wo wir sagen, ah geil, hier können wir ein neues Feature uns überlegen.
Das Grundgerüst steht.
Genau, das Grundgerüst steht und jetzt können wir irgendwie die Wohnung schön einrichten. Und,
ja.
Und das passiert gerade, ja. Aber ja, es war auf jeden Fall ein Wechselbad der Gefühle, weil mich natürlich jeder negative Kommentar, und das ist trotzdem nach 13 Jahren, lese ich trotzdem die Rezensionen in den App-Stores durch.
Ja.
Ich lese mir Instagram-Kommentare durch. Ich glaube doch nicht, dass ich da irgendwie launch und nach Hause gehe und irgendwie auf der Couch chille, so, ja. Nee, ich gucke mir jedes scheiß Kommentar an, jedes YouTube-Video, was irgendwie mit den Kommentaren unter den YouTube-Videos, ich schicke dir ans Team zurück, sag, hey, den Punkt finde ich auch, da finde ich, haben sie ihr Unrecht, ne? Also ich habe da auch eine Meinung, ich habe auch Emotionen, ich habe auch Gefühle und insofern hat mich das schon auch getroffen und gleichzeitig war ich immer so, boah, das könnte so viel schlimmer sein. Ich glaube, es ist alright. Es tut gerade weh, aber wartet mal alle ab ein bisschen, gibt uns ein bisschen Zeit.
Du wusstest ja, was noch kommt.
Das genau, ich wusste, Gute. Was noch kommt, genau. Und wir haben ja auch relativ schnell so viele Bugs und so Sachen, die sich halt natürlich einschleichen, wenn du so ein Haus neu baust, relativ schnell gefixt. Und ich muss auch sagen, weil du es gerade gesagt hast und manch einer wird ja sagen, ja klar, wir sitzen jetzt hier quasi in unserem Büro. Natürlich sagst du, ich bin positiv Beispiel und mir hat das eigentlich, ich fand das eigentlich ganz cool. Ich muss selbst sagen, ich war in meiner eigenen App so, ich habe immer wieder auf die falschen Sachen getippt. So, ich weiß, ah fuck, ich habe jetzt hier einen Swipe gemacht und dachte, ich komme in die Challenge rüber. Nee, du musst bei Challenge musst du unten auf dieses Menü, du kannst da nicht rüber swipen. Also ja. Ich habe selber noch so eingekarfte, so einge, wie sagt man so,
Naja, es ist ja, man kennt es ja, der Daumen geht einfach auf die Apps schon quasi, so, wo die immer liegen, wenn du ein neues
genau,
iPhone hast,
voll.
Das neue.
So. Und ich hatte es selbst, mich hat es genervt und ich habe auch viele Diskussionen mit meinem Team dann noch gehabt. Ich so, hey, geht's nur mir so? Oder seid ihr auch so, dass ihr da hinklickt und das erwartet? Und ja, also man muss ja auch sagen, es ist immer noch nicht fertig. Wir haben immer noch einen Arsch voll, also die Liste ist nicht mal dreistellig, ich glaube, die ist vierstellig an Punkten, wo wir sagen, das müsste man jetzt eigentlich mal beheben. Ja, und dann geht halt das Würfeln los. Man sagt natürlich so, okay, was zuerst? Wir müssen Fokus legen. So, dann geht es natürlich um dein Befinden, um mein Befinden, um die anderen Kollegen, deren Befinden. Es geht um User-Befinden. Und ganz ehrlich, wir haben Investoren, wir sind eine Firma, auch Investoren haben Befinden. Und die sagen auch so, hey, warum schleift ihr zum 17. Mal diesen Screen? Könnt ihr nicht endlich mal irgendwie gucken, dass ihr, weiß nicht, mehr Geld verdient oder so. Ne? Und die musst du dann auch irgendwie abfangen. Also ich werde nicht müde, das zu wiederholen. So am Ende des Tages, ja, wir sind zwar vielleicht ein junges Unternehmen oder so, aber wir sind im Kapitalismus, da geht es um Geld verdienen und auch ich muss hier und da Rede und Antwort stellen, wenn es darum geht, hey, warum machen wir die Premier League nicht? Ja, Alter, weil die scheiß Lizenz so teuer ist und weil die Premier League uns sagt, nee, ihr bekommt die Lizenz nicht und jetzt muss ich mir irgendwie was anderes überlegen.
Ja, habt ihr es jetzt nochmal gehört?
Ja.
Wir wollen keine DMs mehr dazu lesen.
Ja. Aber hey, ist nie ausgeschlossen, die Türen sind bei denen in Anführungsstrichen offen, man kann schon reden mit denen, aber ja, let's see, es ist natürlich auch für uns Fußballfans, bin jetzt vielleicht nicht der größte Premier League Fan, aber natürlich hätten wir Bock auf Premier League, aber es ist it's a long road. So.
Ja.
Und viel verhandeln und so, und das vielleicht auch nochmal kurz umgespielt, so, wenn wir die Premier League reinbringen, müsst ihr verstehen, dass Kickbest dann 20 Euro im Monat kostet und nicht 5er. So. Und das ist halt die harte Realität. So, was meinst du, warum DAZN so teuer ist und Co.? Ja? Weil die am Anfang dachten, komm, lass mal für einen 10er erstmal ganz viele User angeln und danach machen wir den Preis, den wir ehrlicherweise bräuchten, um diese scheiß Premier League zu bezahlen und Co. Ich weiß gar nicht, was die noch alles haben, La Liga und was weiß ich. Also das ist ja alles... Das ist ja alles Lizenzgame.
Ist ja nicht gewürfelt, ja.
Nee, ist alles Lizenzgame so. Und 4,99 kostet es gerade, weil wir mit der Kalkulation alle Lizenzen bezahlen können, die wir uns so eingebrockt haben. Und ganz ehrlich, wenn wir übermorgen mit der Bundesliga verlängern und die sagen, nee, sorry, das Ding kostet jetzt doppelt so viel, dann müsste das Member-Abo auch doppelt so viel kosten, weil sonst geht die ganze Scheiße nicht mehr auf. So. Und, ja. Und ich glaube, das ist die Realität, die vergisst man dann manchmal und denkt, ja, Anatol holt sich jetzt seinen zweiten Porsche und geil, aber ja, I wish so. Ja, da gibt es schon noch so ein bisschen, ich muss ein paar Rechnungen bezahlen.
Ja. So, ja. Ja, und die Firma wächst und wächst, da gehen wir am Ende nochmal drauf ein, ja. Aber es ist ja auch, ihr seid nicht mehr zu zehnt oder so, sondern mittlerweile sind wir 60 Leute.
Ja, krass.
So, du hast vorhin gesagt, seit knapp 13 Jahren bist du jetzt mit Kickbase beschäftigt. Mhm. Und da ist meine Frage, beziehungsweise, hast du jetzt schon aufgestellt für den letzten Spieltag? Zockst du überhaupt noch aktiv? Stellst du noch irgendwas auf oder guckst du eher, wie die App so läuft?
Ja, sehr gute Frage. Ich hatte den Gedanken gestern, losgelöst von unserem Gespräch heute, die Erwartungshaltung ist natürlich erstmal die so, ja, ist der Kickbase-Gründer, der zockt.
Der muss.
Der zockt in drei Ligen und spielt jede Challenge und dann war ich so, ja. Gib mir einen User, der seit 13 Jahren bei Kickbase ist und immer noch irgendwie in drei Ligen spielt. Ich glaube, den gibt's nicht. Vielleicht gibt's ihn noch, der soll sich melden, aber...
Ich habe Freunde, sie sind 2014 dabei.
Krank, okay. In der 16er Liga. Okay, das kommt schon sehr nahe. Okay, dann sollten die meinen Posten übernehmen vielleicht. ich spiele aktiv wieder in einer Liga mit meinen Homies, die so Day One gespielt haben. Und, ja, aber und die schön. Sind, und die sind tatsächlich, also ja, die sind tatsächlich auch wirklich Day One Guys, sind so unter den ersten 100 Usern sozusagen. Das war auch mal eine große Liga, da muss man auch sagen, da sind noch viele wieder abgesprungen, manche sind wieder dazu. Ich habe da auch, glaube ich, 6 Jahre oder so pausiert, weil ich mit dem Office in der Liga natürlich sehr fokussiert war.
Große Liga auch sehr anstrengend.
Office-Liga sehr anstrengend, also je größer das Team wurde und je mehr wir hier so Experten, Anton, du, Bench und so, Janni, ja, da macht's halt auch keinen Bock irgendwann. ich wünsche, mein Job wäre es irgendwie Konferenzen und PKs mir anzugucken. Falscher Job ausgesucht. Insofern spiele ich wieder eine klassische Liga. Wir sind grob zu zehnt. Klassische Kickback-Story, ich glaube, geht vielen Usern so. Ab 20. Spieltag, ich glaube, irgendwann, als im Wirtz auf den Fuß getreten wurde, ich habe im Wirtz, das war schon so ein Downer, wo ich sage, ach, fickt euch, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr spielen. Und hier, Kollege Pfeifferisches Drüsenfieber bei Bayern, Pavlovic. So, war ich auch so, hey, Digga, was ist das denn jetzt? Und weißt du, wenn die Liga schon so fortgeschritten ist, ich war auf Platz 3, ich war so, hey, sick, ich komme wirklich vielleicht noch auf Platz 2. Dann fallen die zwei Jungs aus, ich habe 11-Mann-Kader, so, ich habe keine Auswechselkollegen. Mhm. Die Liga ist komplett durchgegrindet, da gibt es auch niemanden auf dem Transfermarkt. Da bin ich dann schon so, ach, fickt euch. So.
Ja.
I'm out. So. Ja, und dann mache ich Augen zu, gucke immer noch Live-Match-Day so ein bisschen, gucke so, ja, okay, immerhin 700 Punkte. Ich bin vom Platz 3 jetzt, glaube ich, auf Platz 7 zurück. Und dann so, das heißt,
das Mittelfeld, man kennt es wie in der Bundesliga. Da gibt man nicht mehr alles.
Da juckt mich nicht mehr so viel. Dann spiele ich natürlich noch Challenges. Das ist so immer mein Ausweich, auch so, ich meine, dass ich sage so, hey, ich habe jetzt irgendwie Freitagabend, ich stelle noch schnell auf, dann habe ich am Wochenende so ein bisschen Freude am Live-Match-Day. So, das mache ich schon noch. Wir haben ja mit unseren Kollegen und Kolleginnen im Büro haben wir eine große Challenge, wo wir quasi zu 40 oder so spielen.
Ja.
Da scheiße ich aber auch nur rein, habe ich das Gefühl, auch wenn ich
eure Videos... Da sind aber auch Leute unter den ersten 10 Plätzen, wo ich sage, naja, ob die da hingehören, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht, ja. Vor allem, Punkt. Nee, also das zocke ich schon noch, aber ich bin wie so viele, glaube ich, auch so, ich feiere schon auch immer eine Sommerpause, so mal ein bisschen Break.
Ja.
Ich muss sagen, die letzten 4 Monate mit der Geburt meiner Tochter war ich dann schon auch so, boah, Wochenende Fußball gucken ist da eher sekundär. Da musst du eher gucken, so, hey, ist sie gerade happy, muss sie gerade schlafen und so weiter.
Ja, und mit kleinen Kindern musst du Ausflüge machen und so, es wird nicht einfacher, das Leben.
Ist so, also, aber ich muss sagen, man wird trotzdem so, es ist ein neues Erlebnis von Live-Match-Day gucken, das ist nicht mehr so geil auf der Couch und Konferenz, sondern eher so, ah, shit, 16 Uhr, guckst drauf, ey, sick, 30 Minuten schon Punkte gesammelt, ja, reiß ich heute noch was, reiß ich nichts, kurz Ergebnisse gecheckt, raus und dann so alle 30 Minuten checkst du kurz so in den Live-Match-Day. Dafür, ja, ein bisschen ein neues Erlebnis für mich so oder eine neue Priorität, aber es war on and off, ich glaube, letztes Jahr, um deine Frage auch nochmal umfassender zu beantworten, ich glaube, letztes Jahr habe ich tatsächlich ein Jahr komplett Liga-Modus Pause gemacht, weil ich dachte, ich will jetzt mal einmal kurz in die Perspektive schlüpfen, wie ist es, ein Jahr lang nur Challenge zu spielen.
Wie war's?
Es war anstrengender, als ich dachte, weil ich dachte immer so, ja komm, Challenge-Modus, 5 Minuten am Spieltag aufstellen, ist es nicht.
Nee.
Ich finde, eine gute Aufstellung, eine halbe Stunde vor, vor hier Anpfiff Freitagabend war so, da kommst du schon ganz schön in Schwitzen so. Ja. Also bist dann so, fuck, eine halbe Stunde reicht nicht so, ja. Also wenn du wirklich, wirklich mit Verstand so, wenn du nicht nur so einen Lieblingsspieler kurz aufgestellt, ich habe ja dann immer so die Taktik, dass ich immer auf Wettportale gehe und die Quoten checke.
Ja.
Das ist mir immer eine große Hilfe zu schauen, so, ey, fuck, Alter, ich habe gerade keine Ahnung, wie Wolfsburg gegen Hoffenheim ausgehen wird. Kurz Quoten gecheckt, ah, okay, so daran angepasst, suche ich mir dann so meine Matchups und so und stelle dann auf. Weil,
es ist schwierig. Ich meine, wir kennen eigentlich alle Statistiken. Letzte Woche mit Anton Stream gemacht, 1,5 Stunden über die Aufstellung diskutiert. Krank. Am Ende war ich immer noch nicht zufrieden.
Ja, ist krass.
Also
ja.
Man kann da ja, sehr viel Zeit reinstecken.
Brauche ich nochmal extrem. Aber spielst du beides viel? Musst du ja quasi. Also,
ja.
Wie viele Ligen spielst du?
Nee, also Ligen zwei. Da bin ich in der Office League und privat.
Mhm. Okay.
Und in der Office League bin ich dann eben erst, weil die voll war. Mhm. Und dann ist einer ausgestiegen, damit ich rein. Aurel.
Aurel, ja, gut, der ist raus.
Aurel. Ja, habe ich gar nicht mehr kennengelernt.
Trikot hängt an der Wand. Gruß, Shoutout an Aurel.
Richtig, ja, und der ist dann rausgegangen und dann konnte ich nachrücken, Gott sei Dank. Und ich würde mal sagen, es ist wirklich wahnsinnig, dass ich nicht auf dem letzten Platz gelandet bin, weil ich 4 Spieltage verpasst habe. Das ist natürlich beschämend für die Kollegen Dennis, die hinter mir gelandet sind. Aber da bin ich noch nachgerückt mit meiner privaten, bin ich am Wochenende tatsächlich wieder auf Platz 1 gerutscht.
Stark.
Ja.
Wer hat dich noch umgeballert?
Ich bin umgezogen am Wochenende und habe bis heute keine Ahnung, wie mein Spieltag lief.
Ach, krank.
Ich hatte ein sehr stressiges Wochenende, aber ich habe einen sehr guten Sturm mit, also deswegen.
Läuft.
Ja, geil. Bei mir läuft es gerade.
Sehr schön.
Ich glaube, wir haben noch nie drüber geredet, von welchem Verein bist du eigentlich Fan?
Mhm. Haben wir noch nie drüber geredet. Ich bin mit 6 Jahren nach Deutschland gezogen, aus Kasachstan mit meinen Eltern.
Mhm.
Wir sind direkt nach Bayern gezogen, so eine Stunde von München entfernt. Ich hatte bis zu meinem 6. Lebensjahr gar keine Ahnung, dass Fußball das Sport gibt. Also ich habe als Kind auch nicht gekickt oder so. Ich habe, weiß nicht, in der kasachischen Steppe irgendwelchen Heuballen gejagt. So. Aber ich habe nicht einen Ball getreten.
Das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht.
So, und ich frage mich nicht, warum, aber mein Vater war Day One FC Bayern-Fan. Und der hat sich diese Spiele angeguckt. Der hat geschrien, wenn die ein Tor geschossen haben. Meine Mama war das ist komplett bescheuert. Der hat so geschrien, dass unsere Nachbarn sich auch immer gewundert haben oder dann irgendwie nach einem Jahr wussten, ja, okay, Bayern spielt.
Ja.
Insofern war ich sofort im Fußballverein, F-Jugend-Torwart, eine Mischung aus Torwart und Stürmer. Der Trainer wusste nicht so ganz, wo er mich hinstellen soll. Dann war ich so manchmal so fliegender Torwart sogar. Dann bin ich dann raus als Kind gelaufen, dann Tore geschossen, wieder zurück ins Tor. Ich fand eigentlich Torwart richtig geil, auch immer so Hechten und so, fand ich richtig cool. Und in diesem Zuge dann auch total Bayern-Fan geworden. Mein Kinderzimmer war voll mit Bayern-Postern. Aber halt Generation Christian Ziege, Alex Zickler, Mehmet Scholl, Vicente Lizarazu. Das war so meine Generation, da war ich so voll drin.
Ich glaube, wenn die Eltern Fans sind, da kann man gar nicht
viel
anders.
Bis zur C-Jugend, dann Großfeld, viel Laufen, habe ich gar nicht gepackt. Ich hab Laufen gehasst, habe dann meine Sturmposition verloren, weil ich halt so 1,60 war. Sturmposition verloren, Mittelfeld. War null meine Position, kam ich nicht mehr klar, die ganze Zeit laufen, vor, zurück, war halt immer vorne, ein bisschen scoren, gefeiert werden, ciao. Nach Hause, Badewanne und irgendwie ein bisschen zocken. Aber so die Nummer Mittelfeld habe ich nicht gepackt und dann habe ich auch irgendwie das Interesse am Fußball verloren, bedauerlicherweise. Ist eigentlich schade, weil heute kicke ich wieder gerne so, wenn eine Freundesrunde mal zusammengeht.
Ja.
Und bin bei Bayern geblieben, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich so in meinen Teenage-Alter, so 16, 17, habe ich den Anschluss zum Fußball verloren. Ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich so mit diese ganze Pay-TV-Kiste, wir hatten Premiere, glaube ich, dann auch irgendwann nicht mehr da und so, verliert man schon so schnell den Anschluss, wenn man auch aufhört, Fußball zu spielen. Ich habe den aber mit Kickbase, war ich Mitte 20, schon krass wieder gefunden. Also ich war ja auch nicht derjenige, der gesagt hat, hey, lass uns unbedingt Kickbase machen. Ich wurde eher so mitgezogen bei der Gründung von meinen Co-Foundern und war dann so, okay, dann haben wir Kickbase so gelauncht und ich war dann so, ey, das ist richtig geil, man so Fußball zu gucken. Dann hat mich das auch wirklich viele, viele Jahre wieder so am Wochenende voll abgeholt und voll gechillt, so, oh, sick, Konferenz anmachen, jeder weiß Bescheid, lasst mich alle in Ruhe, 15:30, geil.
Ich glaube, das geht vielen so, da kriegen wir auch immer mal wieder die DMs, die sagen, ey, hatte jetzt ein paar Jahre Pause von Fußball und so, durch Kickbase bin ich wieder zurückgekommen.
Ja, voll.
Und das ist auch schön, vor allem, man kriegt ja auch so schnell einen Bezug wieder zu den Spielern, zu allen generell, irgendein dritter Torwart, keine Ahnung.
Genau, das muss ich auch sagen. Also ich war dann, ich kann es gerade gar nicht festmachen, mit welchem Trainer. Ich habe aber so ein bisschen den Bezug zu Bayern verloren. Ich muss schon sagen, ich glaube, es war so mit dieser, Anführungsstrich, mit dieser Wende, Uli Hoeneß raus im Knast, neues Management und so. Und da war ich schon so, boah, irgendwie fühle ich das alles nicht mehr. die Trainerwechsel, dann die Spieler, so die Politik da. Ich war da irgendwie so, boah, irgendwie fühle ich FC Bayern nicht mehr. Muss ich aber auch nicht, weil mit Kickbase hatte ich dann so meine Favorites oder so, keine Ahnung. Ich hatte eine Zeit lang irgendwie 2-3 Seasons hintereinander, Gonzalo Castro, erst bei Dortmund, dann bei Stuttgart. Und ich gucke heute drauf und denke mir so, ey, krank, dass ich überhaupt weiß, wer Gonzalo Castro ist. Ne? Weil ich war ja früher nur FC Bayern. Ja. Und du hast dann so ein paar Favorites und das fand ich immer geil. Und dann hatte ich schon so Sympathien aufgebaut, auch so mit Stindl, vielen Gladbach-Spielern und so. Das war so eine Zeit lang so echt voll mein Ding, das fand ich echt cool. Und heute muss ich sagen, also safe in Bayern, ich bin Bayern-Fan, so kann man vielleicht auch belächeln und sagen, ja, wie oft bist du im Stadion, machst du Auswärtsspiele mit? Das ist ja immer die Frage, wo fängt Fan an, wo hört's auf? Wenn ich hier einige Kollegen frage, die würden mir sagen, nee, Digga, du bist kein Fan, du bist halt hier so
kein Die-Hard-Fan.
Ja, nee, safe nicht.
Wie oft
nicht.
Gehst du so ins Stadion?
Das
gut,
ist halt
jetzt
das,
mit der Tochter wahrscheinlich weniger, auf jeden
ey,
Fall.
Ich hoffe, bald mehr so, mehr. Genau, ja. Aber ich, das ist ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz politisches Thema. Das ist ja in München so, keine Ahnung, da bist du besser dran, wenn du Löwen-Fan bist, weil ins Grünwalder Stadion, das ist mitten in der City, fährst du mit der Tram hin, saugeile Atmosphäre.
Ja.
Allianz Arena, muss man ja verstehen, Digga, da musst du in die S-Bahn oder U-Bahn, dann ballerst du da raus Richtung Flughafen, dann gehst du da mit diesen 60.000 Leuten in dieses Stadion rein, du weißt, wenn das Spiel um 22, 30 vorbei ist, du kommst nicht vor 1 Uhr nachts nach Hause und das ist so, es macht einfach keinen Bock mehr auch so, weil das ist so ungeil, diese Erfahrung. Klar, die 90 Minuten da drin sind richtig sick so und ich bin auch keiner, der irgendwie in der 80. aufsteht, weil er irgendwie noch die leere U-Bahn nehmen will, das ist dann auch nicht mein Jam, aber plus, vergiss es, an Karten ranzukommen, wenn du nicht irgendwie über Connections 2 Tickets bekommst, vergiss es. Das heißt, es ist immer ein Hustle, Tickets zu bekommen, wenn du die dann bekommst, dann ist es auch echt eine fucking Odyssee leider. Ja. Deswegen, es macht nicht so Spaß leider so.
Seht ihr mal, selbst Anatola keine Connections für Bayern-Tickets.
Ja doch, die habe ich schon, aber es ist so. Es
lässt
sich
gerne spielen.
Ja, aber bist dann, bei einem geilen Spiel bist du halt der Drölfte, der dann schreit, ah, jetzt will der auch noch Tickets. So. Und weißt du, wenn du dann die Leute immer nur anschreibst, wenn du Tickets willst, ist auch ungeil.
Ja.
Du musst die auch mal so anschreiben. Und, deswegen, ich spare mir das immer auf für geile Spiele und dann gehe ich schon saugern ins Stadion, aber kein Dauerkarte.
Ist auch schön, wenn man das so zelebrieren kann.
Ja, voll. Ich feiere das. Abendspiel, Allianz Arena, es ist auch jedes Mal so, boah, also auch wenn da keine Stimmung ist und so, das verstehe ich schon auch, das Argument. Aber es ist trotzdem so sehr beeindruckend, 75.000 mittlerweile mit dem Upgrade oder was, 75.000 Menschen auf einem Haufen zu sehen. Weil ich mir dann immer vorstelle, ich weiß, wie viele Leute in unserer App gerade im Live-Match-Day sind und das ist mehr als hier gerade in diesem fucking Stadion und das packe ich dann wiederum nicht.
Das sprengt so, wirklich alle Dimensionen.
Ja. Und dann denke ich mir so, boah, stell dir vor, du gehst jetzt auf den Mittelkreis und sagst, hier ist die neue App und diese 75.000 schreien so die Scheiße. Dann denke ich mir so, boah, fuck, sind ganz schön viele mögen das Update nicht so, ja.
Ich glaube, mittlerweile haben sich alle.
Nee, das hat sich geändert, das muss man schon auch sagen, um den Punkt vielleicht abzuschließen. Ja. Also viele, viele Die-Hard-Fans, auch keine. Ich habe neulich über drei Ecken erfahren, dass Tommy Schmidt, hier Copper TS Podcast-Host und so, der konnte mit der App nicht so viel anfangen und der war dann, der hat irgendwann mal irgendwie in seiner Liga dann auch gesagt, so, hey, ich check das mittlerweile, das ist gar nicht so scheiße, so, das ist ganz gut. Und das gibt mir immer ein gutes Gefühl, wenn so the real guys, die Die-Hard-Fans von Kickback schon auch sagen, mittlerweile habe ich es verstanden, was die da vorhaben. Und das ist schon gar nicht so schlecht.
Ja. Ich habe noch einen Fun-Fact zur Allianz Arena. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich den weiß, ich weiß ihn aber. Wie groß, wie viele Quadratmeter schätzt du, ist so ein Screen in der Allianz Arena?
Die Anzeigetafel.
Boah. Wie viele Quadratmeter?
Wie viele Quadratmeter?
Ja.
Boah, ich würde mal sagen, boah, jetzt Vorsicht, Mathe, volllaufende Kamera, 30 Meter breit, 20 Meter hoch, Adam Riese, 600 Quadratmeter?
600 Quadratmeter.
Bin ich gerade voll Idiot, wenn ich sage 600 Quadratmeter? Ist nicht 30 mal 20 600 Quadratmeter?
Oh Mann, jetzt war ich nicht drauf vorbereitet.
Wie viel sind das denn?
Ja, das sind 600, oder?
Sind es? Nee, aber sag mal, wie viel es ist, dann.
Also, ich versuche mir das immer so in Wohnungen vorzustellen.
Ja, safe, das sind einige Wohnungen. Und
glaubst du wirklich, dass eine Anzeigetafel so sechs große Wohnungen sind?
Ja, könnte ich mir vorstellen. Also weißt du denn die Zahl?
Ich weiß sie.
Sag's mir.
120 Quadratmeter.
Boah, damn.
Krass. Also normalerweise sagen die Leute eher immer so 40, 20 oder so.
Ja gut, ich bin übers 10 ausgeschossen. Also mindestens genauso peinlich zu sagen 600 statt.
Also meine Wohnung jetzt, wo ich ausgezogen bin, hatte 49 Quadratmeter.
Ja.
Und dann denke ich mir, mehr als doppelt so groß ist einfach diese Anzeigetafel. Und ich lebe da. Das ist schon Wahnsinn.
Aber die sind so weit weg.
Das sind ja auch zwei.
Ja. Ja, guck mal.
Ja, habt ihr richtig geraten? Ich bin gespannt.
Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall in den Kommentaren gehatet, weil ich habe ich denke. Ja, boah.
Ja, 600 Quadratmeter ist schon viel, aber ist okay.
Das ist schon viel.
Ich bin auch schlecht im Schätzen.
Aber ganz kurz, wie viel waren es jetzt? 160?
120.
120 Quadratmeter, das ist eine große Wohnung. Ja, fuck, das ist schon viel.
Das ist schon
Mann.
Sehr
ja,
viel,
shit.
Überleg mal.
Ja,
ja.
Shit,
ja, gut.
Reingeschissen.
Ja, schätzen ist nicht so jedermanns Sache.
Ist so.
Kommst ja auch nicht aus dem Mathebereich, ne?
Ich mache bei uns auch nicht die Finanzen, Gott sei Dank.
Was hast du eigentlich gemacht nach der Schule?
Nach der Schule?
Ja.
Ja, ich frage mich gerade, wie detailliert ich reingehen soll. Klassiker eigentlich, nach der Schule.
Erstmal Grundschule,
dann Hauptschule, dann den Sprung auf die Realschule irgendwie gepackt, Gott sei Dank.
Mhm.
Aber hey, Shoutout an die Quali-Guys, weil ich habe auf der Realschule noch mein Quali gemacht, just to make sure, dass falls ich in der Realschule abkacke, dass ich noch ein Quali habe.
Ja.
Nee, aber habe eine alright mittlere Reife irgendwie dann gemacht und habe dann einen Ausbildungsplatz gesucht, weil so...
Keine Lust mehr auf Schule einfach?
Safe, null mein Konstrukt so. Nicht viel gelernt, immer so viel Gewinn-Geschichte. Und ich wusste nicht, was ich mache, aber ich glaube, es geht vielen so. Ich wusste nicht, was ich mache, habe ich erstmal so einfach in der IT beworben, weil ich schon so in meinem Teenage-Alter so viel so an Computer so rumgeschraubt habe und immer am Rechner irgendwie war. Ich war schon so ein Freak eher so, ein bisschen so techie.
Was hast du als Kind gezockt? Gibt es irgendein Spiel?
Ja, safe. Also Counter-Strike war schon the shit so. Also Counter-Strike viel. und so hier die Kollegen Age of Empires und so, das fand ich schon auch immer so Strategiespiele, Command and Conquer, Age of Empires, Counter-Strike war dann irgendwann in groß, so Geschichten. Ne?
Ich habe Sims gespielt.
Oh süß, aber habe ich auch glaube ich eine Zeit lang, das weil ich fand Hammer. Einrichten immer ganz cool.
Ja.
Also ja, die Couch oder so, das fand ich damals schon irgendwie ganz cool.
Ja.
Genau, dann Ausbildungsplatz gesucht, habe mich viel in der IT-Branche beworben, nirgends einen Platz bekommen, weil die immer sehr stark Wert auf Mathe und Co. legen, so, ja, I get it, aber war ich halt auch scheiße. Aber ich war immer, ich habe viel gezeichnet als Kind oder als Teenager dann auch, also ich habe eigentlich immer mit Stift irgendwie gezeichnet und gescribbelt. Ja. Und meine Schwester war dann diejenige, die gesagt hat, sag mal, warum bewirbst du dich in so Mathe-Jobs, du bist eigentlich permanent am Zeichnen, du machst Musik, du spielst, also ich habe Gitarre gespielt. Ja, war eigentlich immer eher so, die meinst du, du bist
sehr
eigentlich kreativer. Genau.
Ja.
Aber du gehst ja nicht hin als Kind und sagst, ich bin kreativ, sondern ich finde es auch heute affig zu sagen, ich bin kreativ. Aber meine Schwester war, du bist kreativ, du müsstest eigentlich dich irgendwo im kreativen Bereich bewerben. Und dann hat die irgendwie gegoogelt, falls es damals schon gab, ich weiß gar nicht, glaube. Und die war dann so, ja, du müsstest eigentlich, der einzige Job, den es da so gibt so im Kreativen, der so zu dir passen könnte, wäre Mediengestalter. Und ich so, boah, das klingt irgendwie ganz geil.
Ja.
Dann hat sie mir erklärt, was ich da machen soll. Ich war dann so, sowas gibt's?
Ja.
Ich dachte, Arbeiten ist scheiße, so. Ja. Das ist immer langweilig.
Es ist ja auch ein sehr neumodischer Job, muss man schon sagen.
Ja, voll, ne? Genau. Weil so mit Photoshop und so weiter, das war ja dann gerade so voll im Kommen.
Ja.
Und ich war ja auch jung und dumm. Ich war so, ich wusste nicht, dass es auch geile Jobs gibt, so, weißt du, ich meine, ich hatte da so, ich habe mich nicht damit befasst, so, ich habe im Hier und Jetzt gelebt, habe nicht so drüber nachgedacht, so, was eine Ausbildung ist und was man da so machen kann.
Große Schwester?
Große Schwester, ja, natürlich große Schwester, die natürlich gerade ihr Abi abgeschlossen hat und studiert hat irgendwo, die war dann so, ey, ich muss den irgendwie aus der Scheiße irgendwie holen. Und dann war es am Ende ein Ausbildungsplatz in München, der mich nach München gebracht hat, mit 18, relativ jung. Direkt meine erste kleines Studio-Apartment da irgendwie gemietet für Apple und Ei, aber dann halt auch auf, weiß ich, glaube 15 Quadratmeter gewohnt.
Ja.
Und ja, da habe dann 3 Jahre lang diese Ausbildung gemacht. Genau. Und durch diese Ausbildung bin ich dann so ein bisschen in diese Kreativbranche gerutscht und habe dann, ja, ich meine, mit 18 bis 21 die Ausbildung gemacht. Und 3-4 Jahre später habe ich mich schon selbstständig gemacht mit Kickbase und der Agentur, genau. Also ich habe da so ein bisschen das mitgenommen, so, ah, okay, man kann irgendwie kreative Sachen machen. Dann kam diese ganze iPhone-Welle, es gab Apps und da waren eben meine Mitgründer. Das betone ich ja immer wieder. Ich habe mir Kickbase nicht einfach ausgedacht eines Morgens, sondern es waren so ein, zwei Mitgründer, die brutale Fußballfans waren, die das getrieben haben, die Communio gespielt haben. Ich kannte Communio bis dato nicht. Die waren so, hey, dieses Ding hier, das, was du hier im Browser zockst, das musst du eigentlich in richtig, richtig geil eigentlich aufs Handy bringen. Und ich war schon immer jemand, der gesagt hat, so, hey, geil, für eine große Menge Leute irgendwie was Cooles bauen, was die dann cool finden, da habe ich Spaß dran. Das, also da habe ich Impact, so, das finde ich cool. So. Und deswegen finde ich es auch immer noch bis heute total sick, wenn jemand sagt, ja, ich kenne Kickbase. Ich so, was? Krank, dass du Kickbase kennst, weil Deutschland hat, weiß nicht, 83 Millionen Einwohner und warum kennst du ausgerechnet Kickbase? Für mich immer noch so mindblowing.
Ja. Zeichnest du noch?
Nee, aufgehört.
Einfach aus Zeitmangel?
Nee, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich zeichne nicht gut genug. Und ganz ehrlich, und das ist so, ich weiß nicht, ob es vielen so geht, aber wenn du dann auf Instagram den nächsten 8-Jährigen siehst, der irgendwie so geisteskrank zeichnet, denkst du dir, ey, wie scheiße zeichne ich eigentlich? aufgehört. Das ist genauso bei Musik machen. Wenn dann irgendwie so ein Vierjähriger besser Gitarre spielt als du, bist du dann so, boah, ich bin richtig scheiße, warum mache ich das eigentlich noch?
Aber sehr es wird immer Leute geben, die besser sind als
du. Das stimmt.
Das macht dich nicht weniger gut.
Nee, Zeichen habe ich aufgehört, aber ich habe so meinen kreativen Output dann eher in der Musik dann gesucht und auch hier so, ich mache ja jeden Tag kreative Sachen, so wie sieht die App aus, ne? Wie sieht KB5 aus, so, ja. Wie sieht das nächste Kickbase aus, das ist ja so mein Job heute und das schon kreativ genug mittlerweile so, dass ich sage so.
Aber schön, dass du jetzt hier alles ausleben kannst, was du quasi schon während deiner Schulzeit irgendwie im Kopf hattest.
Ja, oder safe. Dann danach. Also in einer anderen Dimension, so ich habe mir niemals ausgedacht, dass ich mir irgendwie so Interfaces mir ausdenke. Ne? Also man muss auch sagen, ich habe während meiner Ausbildung Fotoretuschen gemacht. Also ich habe irgendwelche Werbeposter retuschiert und geguckt, dass die da irgendwie einen Pickel nicht mehr haben im Gesicht. Also das kann ich heute noch, aber bin dann irgendwie so in dieses UI-Design, UI-UX-Design reingerutscht, wo es halt darum geht, so hey, wie gestaltet man eine App, dass die für einen Daumen ergonomisch irgendwie ist und so, dass die irgendwie vielleicht für jemanden Sinn macht, ja.
Das ist ja kein Job, den man schon als Kind irgendwie machen will.
Nee, gar nicht.
Hattest du einen Traumjob als Kind?
Nee, eben nicht so, weil ich halt einfach so in den Tag hineingelebt habe. Ich musste einfach nur gucken, irgendwie schauen, dass ich die Schule schaffe, damit die Eltern ruhig bleiben.
Und so als kleines Kind? Auch gar nicht? Nee,
also ich war auch nicht derjenige, der sagt, so, boah, ich muss Fußballprofi werden. Zero, war null meine Aspirations. Das ist eigentlich witzig, dass du mich das fragst, habe ich so auch noch nie reflektiert. Aber ich bin auch heute noch relativ so, ich mache mir nicht zu viele Gedanken über so, was in 5 Jahren ist. So.
Ja.
Und das ist sehr oft sehr gut. Weil ich habe keine wenig schlaflose Nächte in Anführungsstrichen. Aber manchmal ist es auch doof, weil manchmal denke ich mir so, boah, du kannst doch mal 3 Meter weiter nach vorne denken.
Stimmt, ja. Aber ich glaube, eigentlich lebt es sich besser, wenn man so lebt.
Ich glaube ja, in vielen Situationen tue ich mich leichter, weil ich mir nicht zu viel Gedanken mache, was übermorgen ist, überspitzt gesagt.
Und wenn du jetzt nicht mehr zeichnest, was machst du? Oder weniger Musik machst, was machst du sonst
noch? Ich mache schon eine Musik, ist so hauptsächlich. Ich habe eigentlich jeden Tag irgendein Instrument in der Hand und mache Musik.
Ja. Was spielst du alles?
Also man müsste eigentlich sagen, ich spiele Gitarre, so. Das ist, was ich seit jeher mache. Aber wenn du in meiner Wohnung stehst, siehst du viele Instrumente und alle davon kann ich irgendwie was machen. Also von, jetzt wird es witzig, da liegt eine Klarinette, da liegt eine Ziehharmonika, ich kann Schlagzeug spielen, ich kann alles so ein bisschen, nichts richtig. Aber Gitarre würde ich sagen, ja, da könnte ich dir schon noch 2, 3 Tricks zeigen, aber wenn mich jetzt ein Schlagzeuger Schlagzeug spielen sieht, der sagt so, ja, du hast schon mal irgendwie 2 so Sticks in der Hand gehabt, aber so richtig kannst du es nicht so. Und das fand ich aber immer geil. Und Klavier steht auch daheim so. Und
dann sagt er, er ist kein Kreativer.
Genau. Also bist du Musiker, bist du ein Kreativer wahrscheinlich, ja.
Ja, ich denke schon.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Und ich hab mir natürlich auch alte Podcast-Folgen angehört.
Damn.
Ich habe gehört, du angelst gerne.
Oh ja.
Das machst du dann, um runterzukommen, so ein bisschen?
Ja.
Beziehungsweise angelst du noch? Hast du noch Zeit dafür?
Ja, doch. Ja? Also klar, in der aktuellen Situation, also ich war, glaube ich, seit der Geburt auch nicht mehr angeln und im Winter angelst ich es eh immer, ein schön Wetterangler ist dann so.
Verstehe ich
eigentlich auch. Fängt man die geilsten Fische immer, wenn es kalt ist und es regnet, aber ich war schon länger nicht mehr. Aber ich habe einen Angelschein, was ja in Deutschland gar nicht so einfach ist. Also wenn ihr einen Angelschein machen wollt, das ist fucking difficult.
Ja? Ich dachte, das ist wie so ein Bootsführerschein, so das meldet sich
an. Ich habe noch nie einen Bootsführerschein gemacht, aber Führerschein, zero Fehler, erstes Mal gemacht. Fischerschein, ich glaube, hat 3 Anläufe gebraucht.
Echt?
Das ist ein fucking Studium. Krass. Du musst wissen, wenn du so eine Eintagsfliegenlarve am Bach findest und die 2 Schwanzborsten hat, musst du wissen, welche Gewässerklasse, wie alkalisch, also welche Säuregrad das Wasser hat, um zu wissen, ob da eine Forelle überleben kann, um zu wissen, ob die im Winter oder im Sommer laicht, um zu wissen, dass du sie fangen darfst oder nicht, um zu wissen, ob das ein Männchen oder Weibchen ist. Ey, das ist so beknackt.
Stimmt, aber auch sehr wichtig.
Aber krank wichtig oder auch nicht, I don't know, ich weiß, keine Ahnung. Die deutsche Süßwasserfischtabelle hält 70 Fischarten. Karpfen ist einer, Forelle ist einer, Hecht ist einer, Zander ist einer, Barsch ist einer, also jetzt noch 65 andere.
Das ist Wahnsinn.
Und du musst alle zwischen Männchen und Weibchen unterscheiden, wissen, wann die Leichen, also wann sie Nachwuchs und so, und wann du sie nicht rausnehmen sollst aus dem Gewässer, weil du sonst den Nachwuchs irgendwie killst. Ey, geisteskrank.
Wie unterscheidet man Männchen und Weibchen beim Fisch?
Bei der Esche, die Esche hat eine längere Fahne hinten, also eine längere Rückenflosse. Mhm. Andere hat irgendwie eine andere Färbung der Bauchflosse. Die sind weiter auseinander, enger zusammen, so Sachen. Aber ja, du kannst Männchen und Weibchen meistens unterscheiden bei Fischen.
Hast du einen Lieblingsfisch?
Ja, definitiv. Ich bin klassischer Raubfischangler und ich finde den Hecht immer noch am geilsten. Auch wenn er zum Essen am langweiligsten ist. Also, oder ich kann ihn nicht so gut zubereiten, aber ich bin ein großer Hecht-Fan. Ne?
Hecht?
Ja, ich liebe den Angeltalk. Oh Gott, jetzt hast du mich. Hast du schon mal geangelt?
Nein. Shit. Ich habe aber mal Leute gesehen, es gibt ja auch so, Angler, die mit den Hosen, wie heißen sie jetzt?
Fliegenfischer, die so
ins
quasi
Wasser richtig gehen, in den Fluss gehen.
Und die dann so quasi mit so einer Peitschbewegung so angeln. Genau, das sind Fliegenfischer. Auch saugeil, sehr schöner Sport, aber kann ich nicht. Ich habe mal einen Kurs gemacht.
Ist das schwer?
Das ist schwer. Ich glaube, man kann es schon lernen, aber es ist eine. Das ist wie vergleiche ich es so, ja, fährst du Ski oder Snowboard? So. Mm-hmm. Das ist eine ganz andere Disziplin. Das sind ganz andere Typ Menschen auch, wenn die dich sehen, also wenn die mich sehen, wie ich da irgendwie mit meinen Ködern, ich gehe schon auch ins Wasser mit der Hose, aber ich mache nicht diese, also du imitierst
so,
ja eine
also
Fliege.
Also du sitzt da nicht so einfach?
Nee, das bin ich auch nicht, ich bin schon aktiv.
Ich stelle mir das so romantisch vor, du sitzt am Steg, hast da dein Ding drin und isst daneben Brötchen.
Nee.
Also das ist schon im Wasser.
Im Wasser und immer am Laufen. Also du machst schon ordentlich Kilometer beim Angeln. So. Das ist dann schon anstrengend. Doch. Das ist schon, das finde ich, ist so mein Ding eher als so dieses Ansitzen, nennt man das, wenn du dich hinsetzt.
Ich glaube, das kennen alle nur unter dem normalen Angeln.
Ja, das machen auch viele. Das ist so, der klassische Karpfenangler ist so jemand. Der kommt an den See, baut seine Liegen auf, baut seine Ständer auf, haut die Dinger da rein, liest ein Buch, raucht Shisha, weiß was auch immer. Ja. Und dann sitzt er da 12 Stunden und guckt, ob irgend so ein fetter Karpfen da rangeht.
Ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Es gibt doch auch diese, so ganz viele Haken, weißt du?
Okay, jetzt wird's gefährlich. Nein, ganz gut. Viele Haken.
Habe ich in einem TikTok gesehen.
Ganz viele Haken, ja.
Wo man so ganz viele auf einmal fangen kann.
Ja, safe. Das nennt man Hygienefischen, aber das gibt gewisse Fischarten, die sind halt in einem sehr tiefen, also die Renke zum Beispiel lebt auf ungefähr 60 Meter, glaube ich. Und die fängst du mit dem Hygienesystem, das ist so quasi eine Schnur, wo links und rechts so 6-7 Haken sind und die lässt du auf 60 Meter runter, zuppelst ein bisschen und dann gehen manchmal 3-4 Renken ran, die holst du raus und dann hast du 3-4 Renke. Finde ich aber auch langweilig.
Okay.
Ich bin eher so ein Wobbler, ein geiler Spinner. Ja. Herbst, kalter Herbst, regnet leicht, rein
dann
in den See.
Dann gehst du raus.
Dann beißen halt die Big Mamas.
Das stimmt. Viel Bewegung im Teich drin.
Ja, also das mache ich gerne. Ich war letztes Jahr alleine in Schweden. Das war auch eine geile Erfahrung. Ja. Also mit einem Boot da irgendwie morgens um 5 Uhr alleine irgendwo auf einem so einem schwedischen großen See raus.
Bist du so ein Solo-Reiser?
Ich habe es zum ersten Mal in meinem Leben gemacht, weil es ein Bucketlist-Item war. Einmal im Leben alleine irgendwo hin.
Muss man eigentlich, glaube ich, schon machen, aber ich traue es mich nicht.
Ja, das ist das Dumme. Ich hatte null Bedenken. Also ich war dann so, hä? Genau, wie immer. You learned it. Null bedenke ich so, ja klar, gehe ich da alleine angeln. Da habe ich mir so eine schwedische Hütte irgendwo rausgelassen. Mhm. So ein total kleines Ding mit so einem kleinen Ofen und so. Und die hat aber eine Sauna unten am See. Aber das sind so 200 Meter durch den Wald. Und ich war so, geil, safe mache ich mir da irgendwie abends so eine Sauna rein. Mhm. Dann ist dämmert, machst dir eine Sauna an, gehst da, machst Sauna. Alleine auch spannend so. Und dann bist du fertig mit dem Saunieren. Und bist dann so, boah, jetzt nochmal ins kalte Wasser springen. Schon auch creepy so nachts.
Extrem.
So, und dann drehst du dich um und sagst, okay, da oben ist mein Zuhause so, das sind 200 Meter dunkel durch den fucking Wald. Ich war dann so, ich hätte da gar kein Problem, wenn nicht irgendwie mein halber Freundeskreis mir gesagt hätte, boah, und dann nachts da durch den Wald, bist du krank? So, weiß ja nicht, welche Freaks da rumlaufen. Ich so, hä, was für Freaks, Mann? Wenn ich ein Freak wäre, hätte ich Angst vor Anatol, dass der da irgendwie nackt durch den Wald irgendwie da so sauniert, so. Nee, aber dann geht schon Kopfkino an, weil dann machst du irgendwie die iPhone-Lampe an. Dann siehst du da auf einmal irgend so einen Fleck. Boah, hat sich da gerade was bewegt.
Ja, der Kopf.
Boah, Kopf arbeitet dann. Ja. Das fand ich schon ein bisschen scary.
Wie lange warst du da?
Eine Woche.
Okay.
Ja.
Krass.
War geil.
Würdest du wieder machen?
Safe. So geil, alleine zu reisen. Also muss auch jeder machen, weil du musst, ja, du bist bei dir selbst, redest mit dir selbst und das macht schon was.
Ja. Ja, Wahnsinn.
Wobei man schon sagen muss, so, sobald das Handy dabei ist, bist du ja gar nicht mehr so alleine. Weil selbst wenn du abends dich kurz auf die Couch legst, kurz mit der Frau schreibst, so hey, alles gut, ich bin das jetzt stimmt. hier, dann telefonierst du kurz, dann hast du ja auch schon so eine Art Social Interaction. Ich glaube so, es ist nochmal ein anderes Level, wenn du sagst so, yo, ich bin jetzt für 7 Tage nicht erreichbar, mein Handy gar nicht dabei, weil dann bist du gezwungen, mit dir selbst zu sein. Und Instagram ist so nah, dass du dann doch mal schnell dreimal durchscrollst. Und was ist dann der Unterschied zu, du bist daheim auf der Couch dann? Das ist gar nicht mehr so einfach.
Ja, ich hatte oft so Phasen, da habe ich mein Handy mal komplett ausgemacht, so 4 Tage oder so, über irgendwelche Feiertage, ist schon immer
das
ist
geil.
Sehr geil.
Weihnachten, beste.
Machst du das?
Nee. Ich bin aber auch nicht so gefährlich, ich bin nicht so ein TikTok und ein Instagram-Grinder, das habe ich mir irgendwann abgewöhnt, also ich bin da schon noch, aber ich merke relativ schnell so nach 5 Minuten, ey, du bist gerade in diesem Tunnel, hör auf, und dann höre ich auch auf.
Ah, das ist gut.
Ja. Das habe ich mir abgewöhnt, ich werde alt.
Ach, das ist schon gut so.
Ja,
also es ist, wir hängen da alle viel zu viel dran. Mhm. Aber sind ja auch hier Community Manager, damit können wir uns immer rausreden. Unser Job ist es ja quasi, am Ende zu sein.
Ja, deswegen seid ihr da.
Richtig. So ein bisschen sind wir anfangs schon drauf eingegangen. Mittlerweile sind wir 61 Leute. Ich habe mir einen Podcast angehört, vor 3,5 Jahren wart ihr noch 15.
Krass, gell?
Ja. Ich glaube, jetzt hast du eine Firma eben, die wächst und wächst. wir haben alle einen tollen Arbeitsplatz. Dank dir kann man sagen, dank euch. Und ich habe mal bei unseren lieben Kollegen rumgefragt, ob die ein paar Fragen für dich haben.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Und sie sind natürlich alle auf Kickbase bezogen. Deswegen kommen jetzt hier wieder mal ein bisschen Kickbase Smalltalk.
Let's go.
Wobei, die erste Frage nicht direkt. Das Budget spielt keine Rolle. Wen holst du für die nächste Saisonkampagne?
Oh, wow. Also wir reden hier von potenziell Fußballern, aber auch...
Jedem.
Wenn ich sage Helene Fischer, ist es Helene Fischer
quasi. Ist es Helene Fischer.
Boah, jetzt hast du mich, aber jetzt muss ja, ich muss ja nach Bauchgefühl gehen. Boah, es klingt.
Bist du Fan von jemandem?
Also ich stehe schon so auf Charaktere so, wo ich sage, okay, da hat irgendwie einen Vibe, der taugt mir so. Also keine Ahnung, da bin ich vielleicht auch biased so, ne? Also ich bin immer so ein großer Fan, so Serge Gnabry gewesen oder. Leroy nicht so sehr, den finde ich zwar, der hat einen coolen Vibe, so, aber der ist mir manchmal auch ein bisschen zu ernst oder so, ich weiß nicht. Ich ungewöhnlich vielleicht, ich finde Jamal Musiala ist ein bisschen zu schüchtern manchmal, aber ich glaube, mit dem würde ich gerne mal zusammenarbeiten. Ich glaube, weil der gibt mir schon auch immer viel so Ruhe, Gelassenheit, ist eigentlich ein cooler Typ, der gerade irgendwie total durch die Decke geht und ja, einfach auch fucking blutjung ist, aber ich glaube, mit dem kann man coole Sachen machen. Aber eigentlich ist es auch langweilig, dass ich jetzt irgendwie so 15 Bayern-Spiele aufzähle.
Du kannst ja auch mal fernab vom Fußball.
Da muss ja dann zu Kickbase irgendwie passen, ne?
Das
stimmt. Muss ja irgendwie mit Fußball zu tun haben.
Das stimmt. Ist schwierig.
Da muss man schon.
Lassen wir es beim Musiala.
Da müssen wir schon beim Fußball bleiben, glaube ich, ja. Ansonsten wäre vielleicht sogar noch ein Trainer irgendwie interessant.
Ja.
Wenn Geld gar keine Rolle spielt, boah, dann safe Pep Guardiola oder so. Irgendwie so einen geilen Charakter, der so Eier hat und der irgendwie auch. Ja, Guardiola, glaube ich, finde ich auch geil. Ich glaube, mit dem kannst du sehr schnell briefen. Der ist der checkt sofort, was Sache ist.
Extrem gut vor.
Den stelle ich mir sehr witzig vor. Ja.
Ja. Man kann ja noch träumen, ne?
Darf ja wohl noch träumen, ne?
Ja. So, dann haben wir hier, beschreibe Kickbase in 3 Worten.
Kickbase in 3 Worten ist authentisch, auf jeden Fall. Kickbase ist progressiv, immer nach vorne, eher gucken, was Neues geht. Und als dritten, boah, bodenständig, ja.
Gelassen. Das sind schöne 3 Worte.
Ja.
Ja. Was liebst du an Kickbase? Und die nächste Frage, was nervt dich an Kickbase?
Reden wir jetzt von der App oder reden wir von Kickbase?
Oh, wir können auch über Kickbase reden, nicht nur über die App.
Ich muss das nehmen, was zuerst in den Sinn kommt. Ne?
Ja.
Also,
Schnellfragerunde.
Ja, Schnellfragerunde. Okay, ich liebe die Menschen. Das ist sick, 60 verschiedene Charaktere da zu haben, zu sagen so, ey, jeder Einzelne tickt anders, denkt anders, ist anders. Wir haben die komplette Altersrange in Anführungsstrichen. Das finde ich schon sehr geil. Das macht meinen Job und damit auch Kickbase so richtig, richtig sick. Es ist einfach jeden Tag permanent. Heute war wieder ein Bewerber da. Es ist einfach jeden Tag kommt irgendjemand Neues durch die Tür und könnte potenziell mit dir zusammenarbeiten. Das macht schon richtig, richtig Spaß. Was hasse ich an Kickbase? Ist, und das ist sehr verbunden wiederum mit dem ersten, hassen ist ein schlimmes Wort, aber es ist so, Ich finde schade, dass wir seit Covid und ja, ich finde schade, dass wir alle so in alle Himmelsrichtungen verteilt sind. Ich glaube, wie lange arbeitest du bei uns?
Ich arbeite jetzt seit dem 30. August bei euch.
Wir sehen uns zum ersten Mal heute und es ist Mai. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also wir haben uns 70 Mal irgendwie in irgendwelchen Calls gesehen. Ich glaube, wir haben tatsächlich vor einer Woche zum ersten Mal, das ist nicht so mein Ding eigentlich. Deswegen bin ich auch immer so, 60 Leute ist mir schon gefühlt ein bisschen zu viel, also überspitzt gesagt. Ich gucke auch händeringend, dass wir das nicht unnötig weiter stretchen. Ich habe keine Lust auf 300 Leute.
Ja.
Ich finde schade, um so von diesem Hassen wegzukommen. Ich finde schade, dass wir in allen Himmelsrichtungen verteilt sind. Am liebsten hätte ich das Büro mal 2 und alle sitzen hier, weil dann hast du mehr von diesen so interaktiven, hey, sick, ich mag's, wie die Julia tickt, ich mag's, wie der Anton tickt und du siehst sie jeden Tag, du kannst mit denen auch Sachen austauschen. Es ist seit Covid halt alles sehr remote, sehr Homeoffice und so und ich weiß, wie es halt anders ist. Ich saß schon mal mit 60 Leuten in einem Büro.
Ja.
Den Vibe vermisse ich schon. Das finde ich schade, dass wir das nicht mehr haben.
Das stimmt. Ich bin auch ein großer Freund des Büros. Ja. Aber um hier die Firma mal in Schutz zu nehmen, auch Schande auf mein Haupt, ich konnte bei den Team-Events nicht. Einmal war Geburtstag, einmal war ich im Urlaub und dann.
Hey, Priorities.
Deswegen, es waren immer irgendwelche Sachen. Deswegen, ihr versucht es ja schon, dass wir uns alle sehen.
Ja, safe.
Ja. Dann, ich weiß nicht von wem. Ich kann mir vorstellen, Anton, Janni oder Bench. Wann gibt es ein Team Kickbase in der Baller League?
Oh, wow. Wann gibt es Team Kickbase in der Baller League? Das Witzige ist, den Gedanken hatte ich schon mal.
Echt jetzt?
Ja, safe. Aber ich würde sogar so weit gehen, Wir haben in München so eine Hobbyliga. Da spielt einer oder ein, zwei unserer Kollegen auch mit. Mhm. Ich wollte schon mal so in diese Hobbyliga so eine Kickbase-Mannschaft, weil wir halt eh in München sind, eine Kickbase-Mannschaft mal implantieren. Hätte ich total Bock drauf, um das dann noch zu begleiten. Als die Baller League dann irgendwie entstanden ist, habe ich auch da überlegt. Ich habe gesehen, dass, ich glaube, das ist dann aber in der Icon League, dass One Football quasi ein Team gestellt hat. Mhm. Ich glaube, das ist Icon League. Mit Alfonso Davis und so als Team-Captain. Ja. Und war dann so, hey, sick, da hat es mal eine Firma gemacht so. Und das habe ich mir dann ein bisschen angeguckt, wie das so ist. Ich habe es nicht so ganz gefühlt, aber ich glaube, One Football ist auch nicht so eine Brand, der ich es irgendwie zutraue, so irgendwie was Cooles zu machen. Die ist für mich immer noch, One Football ist für mich eigentlich eine App.
Kann man auch nicht so viel hinter die Kulissen. Also.
Genau, und bei Kickbase habe ich zumindest den Anspruch, dass wir nicht nur eine App sind, sondern dass wir irgendwie so eine Gruppe Leute sind, die irgendwie geilen Scheiß machen und dass wir halt auch greifbar sind und dass wir auch, ja, keine Ahnung, mal eine Cappy launchen, mal vielleicht ein Team bei Baller League irgendwie platzieren. Also hätte ich voll Bock drauf. Ich frage mich nur, ja, wen müssen wir da zusammenholen und da regelmäßig hin entsenden. Die spielen, glaube ich, ja regelmäßig in Berlin. Das heißt, wir bräuchten irgendwie, es müssten irgendwie so ein paar Berliner sein. Vielleicht können wir damit einen Aufruf starten. Das fände ich geil. Also wenn wir eine Runde bei Baller League, die machen immer so Tryouts, oder? Da muss man sich ja bewerben. Wenn man dort genommen wird, darfst du dann irgendwie in einem Draft-Verfahren ich glaube, das ist nicht so einfach. Du kannst dich nicht bei uns bewerben, du musst dich bei Baller League bewerben. So ist es, glaube ich. Aber bewerbt euch mal oder schreibt in die Kommentare.
Ich will dabei sein.
Ja, wird eh Zeit, dass sie in den Frauenliga starten.
Ja, nein, ich kann leider gar kein Fußball spielen.
Echt nicht? Noch nie gespielt?
Nicht, nein.
Bist du ein Fußballfan, aber was ist dein Lieblingsteam?
Ja. Eintracht Frankfurt.
Eintracht Frankfurt. Gute.
Ja.
Stark.
Nee, ich kann tatsächlich gar kein Fußball spielen. Ich habe früher mit meinem Bruder viel Fußball gespielt, wenn ich meine Klamotten nicht mochte, damit ich Grasflecken draufkriege. Mhm. Und das war so mein Bezug früher zum Fußball.
Krass. Ja.
Dachte auch sehr lange, dass, also sehr lange, ne, als Kind, dass die deutsche Nationalmannschaft ein eigenes Team ist, die nur zusammenspielen.
Krass, wäre eigentlich auch eine geile Idee so. Kannst du viel chillen, einmal im Monat trainieren. Ist eigentlich alright.
Ja, das war so als Kindergartenkind mein Bezug zu Fußball.
Geil.
Ja. Du bist ja nicht Teil unserer Office League, nicht mehr.
Nicht.
Seit wann eigentlich nicht mehr?
Na gut, wir haben ja dieses Jahr oder letztes Jahr auch, seitdem wir 60 Leute haben, ist es ja klar, dass wir nicht mehr eine Office League zusammen machen müssen, sondern theoretisch 3, 4. In dem Zuge haben wir ja gesagt, nee, wir machen einfach eine private Challenge, weil wir die Macher der App sind, können wir das schnell machen. Und ich war dann so, okay, wenn es eine große Office-Challenge gibt und die Office-Liga jetzt auf einmal so eine schwitzige Runde voller Bench, Anton und Julia ist, dann war ich so, ey, fuck off, nur damit ich mir da jeden Tag irgendwie anhören muss und angucken kann, dass die, weiß Gott, welche Spieler sich kaufen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, weil sie aber irgendwelche Highlight-Reels schon Preseason von dem sich reingezogen haben, den jetzt unbedingt kaufen müssen. Und ey, aber Etikette habe ich noch nie in meinem Leben gehört, was weiß ich, ob der gut ist oder nicht. Keine Ahnung, wie viel für den zahlen muss. Und zack, wird er dafür 60 Millionen gekauft und ich hänge da mal einen Gnabry hinterher, die nicht in der Startelf spielen. Das ist halt... Hey, no fucking chance. Deswegen seit zwei Jahren, glaube ich, bin ich nicht mehr in der Office-Liga, weil die halt zu sehr erlesener Kreis jetzt auch wurde und sehr kompetitiv. Und da bin ich so raus.
Deswegen sehr kompetitiv. Angenommen, du bist 200 Punkte hinterm Erstplatzierten. Stell dir vor, du hättest es auf den zweiten Platz geschafft.
Ja.
Wen von den drei Jungs, ich bin jetzt mal ausgeklammert, weil ich bin hier heute der Host, wen lässt du dein Team aufstellen? Janni, Anton oder Bench?
Oh, starke Frage. Ich habe oft nach Janni aufgestellt in der Challenge, nie gut gefahren damit, Janni ist schon mal raus. Ich habe wenig Erfahrung mit Bench sein Calls, aber weil ich Anton jeden Tag hier im Büro sehe, würde ich wahrscheinlich mal auf Anton gehen. Ne?
Und willst du mal raten, wie die drei stehen in der Office League? Also nicht die Plätze, sondern einfach die drei.
Ja, ja, safe. Ich würde sagen, Anton, Bench, Janni.
Okay. Es ist genau andersrum. Janni ist tatsächlich Platz 1, auch von allen Platz 1. Ja. Bench ist Platz 3 und Anton ist Platz 10.
Fuck.
Er nickt andächtig.
Ja. Er ist hier im Büro, deswegen ich muss mich gut stellen mit ihm.
Das stimmt. Und was ist wahrscheinlicher, dein Comeback in der Office-Liga oder Bench im Doppelpass?
Bench in Doppelpass.
Tatsächlich.
Würde ich so fühlen.
Ja, Bench, hast du gehört?
Bench im Doppelpass auf jeden Fall, finde ich richtig gut.
da wäre die Sendung auf 3 Stunden gestreckt.
Nee, also ich bleibe dabei, das ist einfach Kickbase zu spielen mit so einem Knowledge Gap und ich bin ja wirklich, also ich würde mal sagen, ein Light Bundesliga-Light-Konsument. Ab und zu gucke ich mir mal die Konferenz an, wenn es gerade noch irgendwie reingeht. Ich bin so raus aus dem Tagesgeschehen. Ich verfolge es nur noch über News hier und da. No chance, dass ich da mithalten kann. Insofern, ja, bin ich da, glaube ich.
Fährst du gut mit der Challenge?
Forever raus, ja. Oder, und das war ja mal mein Vorschlag, vielleicht können wir das mal einführen, ist so ein Ligensystem. Ist einfach so, wenn es eine zweite und eine dritte Liga gibt, quasi in der Office-Liga, wo ich mit den Entwicklern in einer Liga schwitze, wo die halt ihre Aufstellung reinstellen und ich, dann bin ich so, egal, dann habe ich vielleicht mit denen eine Chance. Aber was
das
mich
ist
einfach,
eine gute Idee.
Ja, mich hält halt einfach nur ab, dass euer Job ist, jeden Tag die PKs anzugucken, dass ihr so einen krassen Wissensvorsprung habt. Kann ich noch so viel
aufschließen? Ihr könnt auch auf unsere Startelf-Prognosen in der Base gucken.
Ja, Startelf-Prognosen in der Base, könnte man gucken, ja. Aber, aber ich finde so, der Liga-Modus, der lebt ja davon, dass du in der Preseason-Phase wirklich guckst, so, was sind die Transfers, wen packe ich auf meine Liste, weil so die sind,
ja.
Klar, so Harry Kane, haha, so okay, aber du, keine
Ahnung.
Kannst
du dir da nicht leisten in so einer 18er-Liga.
Ja, kannst
du
dir vielleicht, ja genau, vor allem in der 18er-Liga musst du halt wissen, hey, wer ist die Second Row, so, ja, und das ja. So, wer, auf wen wette ich jetzt, so. Ja.
Also Benjamin Doppelpass,
ja,
ihr habt das zuerst gehört.
Ja, wie sick wäre das?
Und jetzt, wir müssen noch mal ganz kurz Höhle der Löwen. Lieber ein Jahr die App nicht öffnen.
It's alright.
Oder noch mal zur Höhle der Löwen.
Lieber einmal die App nicht öffnen?
Ein Jahr.
Ein Jahr die App nicht öffnen?
Lieber ein Jahr die App nicht öffnen oder noch mal zur Höhle der Löwen?
Ja, ich würde schon Höhle der Löwen noch mal machen.
Ja?
For fun. War ja damals auch for fun. So, das war ja nicht so, boah, hoffentlich kriegen wir da Geld, sonst bla. Das war so einfach ein Marketing-Stunt, lass mal dahin, vielleicht schaffen wir es, dann haben wir es geschafft. Und dann, du hast es dir gestern angeguckt.
Ich habe es mir gestern angeguckt.
Zum allerersten Mal?
Zum allerersten Mal, es ist ganz frisch und ich...
Wie schlimm ist es?
Ich war hooked. Naja, also die Zitate, die ich mir gemerkt habe, einer hat gesagt, ich nenne keine Namen hier, es ist ein Fail.
Ja, ich wusste, dass es kommt, ja. Mein guter Freund Frank Thelen.
Genau, Judith Williams hat gesagt, ihr versteht so viel von euren Zahlen wie sie vom Fußball.
Der war auch stark.
Und sie klatscht sogar beim Eigentor.
Ja,
ja also es war nicht nett. Und einer hat gesagt, ihr träumt zu groß.
Ja, weil,
der
guck
Satz
mal,
ist mir hängen geblieben.
Ja, guck mal, der Punkt war nämlich, als wir die Zusage bekommen haben, dass der Dreh stattfindet. Das war so, ich glaube, ein Jahr vor der Ausstrahlung oder so. Das hat ja echt eine krasse Vorlaufzeit.
Also 2015. Dann
irgendwie so. Sowas, genau. Ja. Und der Punkt ist, wenn du es drehst, hast du noch nicht mal eine Garantie, dass du ausgestrahlt wirst. Weil ich glaube, die überproduzieren irgendwie so, aha, um so 2-3 Startups, glaube ich, irgendwie so. Mhm. Einfach um flexibel zu sein, weil, keine Ahnung, auf einmal kippe ich irgendwie um oder kotzt da irgendwie in die Show. Dann sagen die, ja gut, scheiß drauf, weg, nächste.
Ja.
Und du kommst ja rein am Drehtag, da sind schon 2-3 andere Startups da, die gerade das eine Startup dreht gerade, die anderen sitzen auch gerade nervös irgendwie im Raum so und trinken Wasser. Wir waren so, auf gar keinen Fall will ich Frank Thelen irgendwie da als Investor oder so haben. Insofern war so unsere Strategie auch eigentlich total doof, aber vielleicht auch nicht, weiß es nicht. Wir waren so, wir müssen mit einer so hohen, absurden Bewertung reingehen, dass wir auf gar keinen Fall einen Deal bekommen.
Aha.
Ja, klar. Und dann gehst du da rein und sagst, oh, wir sind 6 Millionen wert. Ich glaube, Average-Bewertung, heute sind sie ein bisschen höher, glaube ich. Aber die gehen da rein mit so, hey, wir sind 500.000 wert und du kriegst 20%, wenn du uns irgendwie ein Apfel und ein Ei gibst. So. Und wir waren so, nee, mit 6 Millionen. Und dann sind wir da reingegangen mit 6 Millionen und waren natürlich da, deswegen kann man das Zitat auch berechtigt sagen, was eine 6-Millionen-Bewertung. Ihr A, sucht euch mal jemanden, der Betriebswirtschaftslehre irgendwie studiert hat. B, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung von Zahlen und so weiter.
Das ist ja witzig.
Aber eigentlich war das initiale Feedback, da waren wir alle sehr hyped, eigentlich auch ganz geil, aber es ist auch die Dramaturgie, auf die sie ja abzielen. Frank Thelen als der App-Experte hat ja auch gesagt, hey, das ist richtig, richtig smart, die Idee, saugeil.
Die Idee fand jeder gut.
Ja, die Idee fand jeder gut, die haben uns da schon auch alle gefeiert. Aber ja, für uns war das ein Marketing-Stunt. Nichtsdestotrotz waren wir, also allen voran ich, da total nervös. Vielleicht noch eine Anekdote daraus, ich glaube, ich habe noch nie erzählt, ist so, als wir genommen wurden, habe ich erstmal geplant, dass wir zu zweit da hinfliegen. Mhm. Die waren so, ja, wir buchen eure Flüge und so weiter. Da kommt ihr einen Tag vorher im Hotel an, am nächsten Tag drehen wir. Die kümmern
Wo
sich
wird das
schon
gedreht?
In Köln.
Ah.
Köln in irgendeinem Filmstudio, glaube ich. Und ich war dann sehr, sehr klar, hier mein Co-Founder und ich, wir kommen. Wir haben aber zu viert gegründet. Und irgendwie einen Tag vorher meinen die so, ja, wir haben für euch 4 jetzt irgendein Zimmer gebucht. Ich so, nee, 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 warum 4? Wir sind zu zweit. Die so, ah, warum seid ihr zu zweit? Ich so, wenn wir zu zweit sind, müssen nicht alle 4 dabei sein, weil die anderen, vielleicht zum Hintergrund, die anderen 2, also wir waren 4 Founder, die anderen 2, wir haben uns irgendwann aufgeteilt. Wir haben gesagt, hey, ihr zwei macht jetzt nur Kickbass und die anderen zwei haben ein anderes Unternehmen von uns gemacht. Und einfach damit wir Fokus haben. Das heißt, die waren schon komplett raus so aus diesem Kickbass-Business. Die waren im Tagesgeschäft eigentlich gar nicht involviert. Die waren zwar noch Gesellschafter sozusagen auf Papier, aber die waren im Tagesgeschäft nicht involviert. Mhm. Und die waren dann so, nee, können nicht zu zweit kommen. Ich sage, warum nicht? Der so, naja, wir brauchen mindestens 50% der Gesellschafter sozusagen. Und ihr zu zweit seid nicht mehr als 50%, weil ihr müsst entscheidungsfähig sein. Aha. Am Drehtag. Weil wenn die Investoren euch was anbieten, müsst ihr entscheidungsfähig sein. Ich okay. So, okay, macht Sinn. Long story short, und meine und von meinem Co-Founder, die Flüge waren gebucht.
Ja.
Ich muss die anderen zwei anrufen und sagen, ey Jungs, bad news. Ihr müsst morgen mit dem Zug um 3.30 Uhr nach Köln fahren, damit ihr irgendwie um 8 Uhr in Köln seid.
Boah.
Ihr seid vor laufender Kamera und ihr müsst noch euren Text jetzt lernen. Die waren so, du mieser Kleiner, was bist du komplett?
Was hast du uns da eingebrockt, Anatol?
Ich so, ja, easy, ich cover das schon alles, ja. Long story short, die sind dann irgendwie nach Köln geheizt. Dann waren wir im Studio, so im Backstage quasi. Und ich so, du hast ja wirklich klare Richtlinien, wie lang dein Pitch sein darf. Mhm. Du hast 90 Sekunden Zeit für den ersten Pitch, danach Frage und Antwort irgendwie 40 Minuten lang. Und ich weiß, okay, das ist so ein 90-sekündiger Text, den müssen wir jetzt irgendwie uns aufteilen, weil bislang hatte ich den nur bei mir drauf. Ja, aber jeder muss jetzt irgendwie was sagen. Also ja. Habe ich dann so diesen Text verteilt. Dann waren wir total nervös in diesem Backstage und jeder hat versucht, so seinen Text irgendwie hinzukriegen. Natürlich waren alle geisteskrank nervös. Ich war sowieso nervös, weil ich wusste, ich habe eigentlich den größten Redeanteil. Aber die anderen, die haben mich so verflucht. Aber es war dann alright. Der Punkt da war dann aber trotzdem, dass wir dann da standen zu viert, jeder hat so seinen Redeanteil und irgendwann, das haben die dann nicht ausgestrahlt im TV, irgendwann war dann die Judith Williams, hat mich dann auch gefragt, warum redest eigentlich nur du? Ich will jetzt von ihm mal was hören. Und dann hat sie irgendeinen anderen Co-Founder. Das war ja ganz witzig, ja. Aber es war geil so. Und safe würde ich das nochmal machen, warum nicht? Es war eine witzige Erfahrung. Und es haben halt 3,5 Millionen Leute gesehen. Und es ist bis heute immer noch so, dass ja, ich kenne euch von Höhle der Löwen oder ich habe das damals gesehen. Ich glaube, die wenigsten erinnern sich noch detailliert an die Sendung, aber es haben 3,5 Millionen Leute gesehen. Und das ist so, wenn du heute 3,5 Millionen Leute 15 Minuten lang im Prime TV erreichen willst, zahlst du einen sehr, sehr hohen Betrag. Und das war so eigentlich die ganze Idee dahinter.
Macht Sinn, ja. Ja, ich war danach ein bisschen hooked, habe nochmal weitergeguckt, weil ich kann mir absolut vorstellen, wie nervös man da war. Und man hat es euch natürlich auch etwas angemerkt. Merkt man aber eigentlich jedem an. Und danach war eine Frau, die hat Malzmarmelade produziert, so eine Hausfrau, ja. Ich glaube Oma sogar, und die hat es denen dann gepitcht. Und als dann die ersten Reaktionen kamen, hat sie auch fast geweint. Und deswegen, ich finde die Sendung schon echt, ist hart, die zu gucken.
Das ist so. Und man muss ja auch sagen, es ist ja auch schon auch viel gestaged. Heißt gestaged? Also der Pitch nicht, so viel muss man schon sagen, so. Du hast nur One Take, die machen dann nicht Cut und dann darfst du nochmal. Mhm. Wenn du es verkackst, hast du es verkackt. So. Mhm. Und dann machen die dir auch klar, du läufst da raus, du hast nur einen fucking Shot, dann machst du das. Dann ist die Diskussion schon lange so. Du bist da 40 Minuten lang, bist du da befeuert von denen. Teilweise mit Fragen,
wie die bohren.
Hey. Und teilweise stellen die Fragen, die dann natürlich die nicht ausstrahlen, weil sie vielleicht zu unternehmensspezifisch sind, ja. Die halt ein Otto Normalzuschauer vielleicht gar nicht so verstehen würde. Ne? Da geht es schon hart in die Metrics.
Mhm.
Maschmeyer hat uns da auch schon gut gegrillt und so. Und der Punkt ist, du hast ja nicht deine Excel-Tapete offen und sagst so, ja, klar, in 3 Jahren wollen wir den Umsatz mit dem EBIT machen. Ich, Vollidiot, habe es mir auch nicht irgendwie angeeignet, das mir irgendwie auswendig auszumalen. Dann hast du dann so einen Maschmeyer, der sagt, was erwartet ihr euch denn eigentlich dann so in Jahr 3 an EBIT? Und bist so, 5 Millionen. Ja, 5 Millionen, da musst du mir mal erklären, wie
du
das...
Die haben ja auch Zettel und Stift und können da rumrechnen. Ja, ich dachte mir nur, du mit deinen 28 Jahren hast auf jeden Fall noch Hut getragen. Jetzt trägst du eine Kappe.
Das damals war es noch der Hut. Ja, das hat sich geändert, ja.
Aber einer, genau, hat gesagt, ihr träumt zu groß.
Ja.
Und ich kann nur sagen, auch, glaube ich, im Namen aller Managerinnen und Manager, danke, dass du nicht aufgehört hast, so groß zu träumen, und danke, dass du unser aller Wochenende emotionaler machst. Ich kann nicht sagen immer besser, aber auf jeden Fall
guck mal, hier ist mein Name kurz, dafür stehe ich mit meinem Namen.
Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Ey, musst du allen danken. Ja, ich reite das Ding noch, aber gegründet haben es ein paar andere Jungs mit mir. Insofern muss man sich bei denen auch bedanken.
Ja, euch sind wir sehr dankbar, glaube ich. Und das war's dann auch. Danke für deine privaten Einblicke. Danke über den Angeltalk.
Hey, vielen Dank.
Ich habe Neues gelernt.
Ja.
Neue Angelform kennengelernt.
Wobbler. Dann musst du dir mal ein paar Wobbler kaufen.
Und hoffe, du hattest Spaß.
Sehr. Hat Bock gemacht. Vielen Dank.
Schön.
Tschüss.
Tschüssi.